Ja, der Mittwoch war wieder ein aufregender Tag für Altbach. Immerhin sind gleich 5 ausländische Staatschefs angekommen.
Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat seinen deutschen Amtskollegen Frank-Walter Steinmeier sowie den Schweizer Präsidenten Guy Parmelin ins kleine Bergdorf eingeladen.
Mit dabei waren auch der belgische König Philipp, der Liechtensteiner Prinz Alois und der Großherzog Guillaume aus Luxemburg.
Genau, also ganz schön was los. Und auch wir waren bei diesem royalen Empfang wie immer mit von der Partie.
An den Mikros für Sie, Sissi Rabl
und David Freudenthaler.
Mit dem 5. und diesmal letzten Kongressjournal direkt aus Altbach. Willkommen.
Was in Altbach wichtig ist. Das Kongressjournal zum Hören in 5 Teilen.
Eine neue Herausforderung.
Dieser Pressepodcast wird unterstützt von der Erste Group und der Vienna Insurance Group.
Ja, bei diesem royalen Empfang am Mittwoch war also ordentlich was los in Altbach. Und auch ganz schön viel Polizei war da mit dabei, um für Sicherheit zu sorgen.
Ja, und richtig viel Trubel im Dorfkern, weil die Leute vom Kongresszentrum dann weiter spaziert sind. Unter den Zuschauern, lustigerweise, auch der ehemalige Bundeskanzler Christian Kern. Jetzt können Sie sich vielleicht erinnern, wir haben mit Matthias Strolz in einer der vorigen Folgen darüber gesprochen, was er vom diesjährigen Forumsmotto »How Europe Wins« hält. Er war ja nicht so der Fan.
Dann bin ich sehr dafür, über das Gewinnen zu reden. Wenn es Win-Win-Win ist, wenn es Win-Los ist, bin ich gegen diesen Titel. Dann ist er scheiße.
Genosse Kern wiederum hat da eine doch etwas andere Auffassung.
Ich glaube, wenn man dieses Forum Altbach sich ansieht, und also ich bin jetzt so stolz darauf und ich gebe jetzt an, oder dieses Motto How Europe Wins, das ist ein Gedanke von mir gewesen, ich bin ja Vizepräsident der Veranstalter. Und aus folgender Überlegung heraus, weil wir immer wieder einen Zirkus erleben, wo wir uns gegenseitig bedauern und unsere Schwächen vorrechnen und dokumentieren, aber oft einmal nicht das Selbstbewusstsein haben, zu sagen, schaut mal her, was wir eigentlich für Konzepte haben und wo wir andere in China, USA, Indien und so weiter hinein mit überlegen sind. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt dabei, der mich persönlich auch immer wahnsinnig ärgert. Also jetzt mit einem Internetunternehmer, also der 6 Milliarden Marktkapitalisierung, ist in Israel zu Hause und in den Niederlanden, die studiert, der sagt, vergiss Europa, das ist alles zu kompliziert, 27 Länder, verschiedene Sprachen, Regularien. Und er hat gesagt, na gut, mein Freund, alles läuft, aber warum wohnst du eigentlich in Amsterdam? Weil das alles so beschissen da ist. Und die Wahrheit ist, wir haben natürlich in der Geburtslotterie der Globalen den absoluten Hauptpreis gezogen. Also das darf man, glaube ich, nicht übersehen. Das sagend, gibt es aber natürlich schon Indikatoren, die uns zeigen, dass wir ein Problem haben und, ich will nicht sagen, auf einer brennenden Plattform stehen. Aber in den letzten 5 Jahren, insbesondere seit Covid, aber das kann man wahrscheinlich bis zur Lehman-Krise 2007, 2008 zurück definieren, haben wir massiv an Wettbewerbsfähigkeit verloren.
Europa soll sich also überlegen, wie es wieder an Boden gewinnt. Ja, gut. Jedenfalls haben wir uns gleich im Anschluss an den royalen Rummel wieder bei uns im Podcast-Kammerl für Sie verschanzt, um mit ein paar Gästen über das Thema Sicherheit zu plaudern.
Ja, ich habe den Anfang gemacht mit der deutsch-amerikanischen Politologin Catherine Kuever-Ashbrook. Mit ihr habe ich darüber gesprochen, wie sich Europa von der Abhängigkeit gegenüber den USA befreien kann und auch, welche Rolle die NATO zukünftig spielen wird. Die amerikanische Demokratie erodiert immer mehr. Was kann denn Europa konkret aus diesem Case jetzt lernen?
Also ich glaube, das Erste, was man lernen kann, ist, wie schnell ein demokratischer Abbau funktionieren kann, wenn es eine Bevölkerung gibt, die das mitträgt. Also das, glaube ich, was wir übersehen haben, ist, dass in Oppositionsjahren sich eine wirkliche Magerbewegung gebaut hat und tatsächlich jetzt, bis die Auswirkungen dieser Politik auf sie rückgewirkt haben, ne, Macht im Weißen Haus und die Exekutive so gutierend, dass dieser Umbau möglich ist. Das andere ist, dass wenn Macht in eine Exekutive verschoben ist, sie schwer wieder zurückzubekommen ist. Das hätten wir eigentlich natürlich schon vorher lernen müssen, nämlich an den Beispielen Ungarn und Polen. Das heißt, wenn ein systemischer Abbau, und das haben die Amerikaner umgekehrt von Ungarn und Polen gelernt, dass es sehr viel schneller gehen muss, damit man das nicht schnell und strukturell wieder zurückholen kann. Das macht also dann quasi an einer Position bleibt. Ich glaube, das sind ganz reale und reelle Gefahren. dass man, wenn man strukturelle, ne, wenn man Kulturpolitik vermischt mit diesen systemisch zerstörerischen Ansichten, man eben schon relativ schnell Erfolg haben kann. Und das ist natürlich eine Sache, die wir jetzt vor einer Wahl in Sachsen-Anhalt in einigen Tagen, vor einer Wahl in Mecklenburg-Vorpommern, aber vor allen Dingen vor großen Wahlen in Frankreich, in Polen, glaube ich, mit einer neuen Klarheit sehen müssen. Und ich glaube, bei gerade diesen großen Wahlen können wir in der Tat noch Einhalt gebieten. Aber dass wir das schnell tun müssen und diese Zusammenhänge, diese Diagnostik ordentlich hinbekommen müssen, um tatsächlich uns zurechtzulegen, wie wir dagegen vorgehen, gemeinsam und gemeinschaftlich, das ist das tatsächliche Ziel und das ist die Dringlichkeit der Stunde.
Was sind denn die wichtigsten Schritte Ihrer Meinung nach, die es bräuchte, um genau das zu vermeiden?
Also ich glaube, das Erste ist, man muss die Ansichten derer, die den Systemumbau wollen, sehr ernst nehmen. Das heißt, wenn man sich das AfD-Wahlprogramm für Sachsen-Anhalt anschaut, dann hat das sehr viel Ähnlichkeit mit den Plänen, die Teile der systemisch denkenden Trump-Regierung mit ins Weiße Haus getragen haben. Das geht mit grundsätzlichen Dingen los, mit der Zersetzung und Veränderung in der öffentlichen Schulbildung, in der Art, wie wir kritisch über Politik, über unser Gemeinschaftsleben, über unsere Gesellschaft nachdenken. Das möchte die AfD optionieren, also die Schulpflicht strukturell verändern. Sie möchten die unabhängigen Institutionen der politischen Bildung angehen. Sie möchten natürlich den Medienstaatsvertrag aufkündigen. Und das sind alles Elemente, die wir eben aus Polen, aus Ungarn, aus Italien zum Teil eben auch kennen, aus der Türkei sowieso. Also ne, diese Elemente müsste man klar sehen und dann umgekehrt sagen, wenn erst damit gearbeitet wird, dass Normen abgebaut werden, also dass das überhaupt tolerabel wird, dass man über Dinge wie die Schulpflicht spricht, dass wir nicht als Gesamtgesellschaft teilen, dass das ein absolut schützbares Gut ist, jetzt im deutschen Kontext oder auch im europäischen Kontext. Wenn erst die Normen angegangen werden, um dann solche Vorschläge zu machen, dann gibt es Möglichkeiten, entweder legislativ, strukturell. Wir überlegen uns, also wenn jetzt zum Beispiel Gelder kommen sollen nach der Formulierung der nationalen Sicherheitsstrategie der USA, die gerade solche Strukturen finanziell beflügeln sollen. Wie steht's eigentlich um die Integrität unserer Parteispendegesetze? Sind die eigentlich genau genug gemacht? Kann man da rückverfolgen? Wer bekommt eigentlich, welche Organisationen bekommen welches Geld? Kann der Staat da, ne, wenn sie politisch handeln, kann man das rückverfolgen? 4,9 Millionen Dollar stellt das US State Department gerade als Grants zur Verfügung, für die man sich bewerben kann. Sollen vermeintlich erfolgreiche Bewerber aus Europa dann auch noch Staatsgelder bekommen oder soll man die eher dann angehen und verbieten? Ich glaube, das sind alles Fragen, die man sich jetzt schon stellen könnte. Welchen Einfluss haben die? Wenn wir hier sprechen, hat die USA, die Trump-Regierung auch angekündigt, 4 Millionen Dollar in neues Mediengeschehen in Europa zu spülen. Also hier wird ganz konkret auch Einflussnahme von außen kommen, vermehrt. Aus Russland ist es verdeckter, aber mit den gleichen Auswirkungen. Das heißt, Nachverfolgung, aber umgekehrt, ne, die Stärkung des eigenen Systems, dass wir nicht, ne, das Kämpfen um das Verständnis von dem, was Demokratie bedeutet, nicht ständig ein demokratischer Nahkampf sein muss, sondern dass wir das wieder alle teilen. Aber jetzt geht es gerade darum, jeden Einzelnen davon zu überzeugen, dass Demokratie Wertigkeit hat, weil Demokratie drei Dinge garantieren kann. Und das ist der Anspruch für die Parteien der Mitte. Strukturell, also ne, physische Sicherheit, die Menschen müssen sich sicher fühlen, wirtschaftliches Vorankommen und dann natürlich die Kapazität, konsensfindende Politik zu machen, die Minderheiten schützt. Das ist der Dreiklang in der Demokratie. Und es sind ne, all diese drei, in diesem dreibeinigen Stuhl, scheinen für viele in der gefühlten Realität zu wackeln. Wir sind in der Mitte von großen wirtschaftlichen Transformationen. Die technologische Transformation ist ne, unaufhörlich. Sicherheit stellen sich viele die Fragen, ne, wenn wir jetzt Drohnen an Leipziger Flughäfen finden, wenn ein Umspannwerk quasi angegriffen wird. Wie sicher sind wir denn jetzt noch? Und das Letzte ist, ne, wird meine Stimme hier noch gehört? Und das ist die Aufgabe der Parteien der Mitte, diese Stuhlbeine, wenn man so will, wieder zu stabilisieren, indem wir dort kreativere, funktionale Strategien wieder anlegen und diese auch ordentlich kommunizieren. Das klingt sehr einfach. Es ist das Gebot der Stunde und es ist sehr, sehr schwierig.
Sie sagen jetzt, es ist eine gefühlte Wahrnehmung, aber eigentlich kann man da ja faktisch sagen, Europa ist sicherheitstechnisch bedroht. Wir sind absolut abhängig von den USA. Inwiefern kann man das jetzt noch verändern? Diese Fakten liegen ja am Tisch. Wir haben diese militärische Stärke nicht.
Ich glaube, wir müssen sie in die Realitäten der Menschen übersetzen und tatsächlich das deutlich machen, was wir können. Ich habe deshalb gefühlte Wahrheit gesagt, weil wenn man sich anhört, wie die Wähler in Sachsen-Anhalt gerade sprechen, dann geht's ihnen, dann sagen sie was viel Grundsätzlicheres. Ich will mein Deutschland zurück oder ich will mich wieder gut fühlen. Da geht's um Fragen der Würde, da geht's um Fragen des Gesehenswerdens, da geht's um die Frage der eigenen Wertigkeit. Da geht's ganz oft eher um Fragen, ne, funktioniert der Staat noch? Funktioniert das Kreiskrankenhaus? Fährt der Bus noch? In Deutschland sind natürlich immer die Fragen der Pünktlichkeit der Deutschen Bahn hochberechtigt. Ne, was funktioniert hier eigentlich noch? Und wenn es hier nicht funktioniert, ich kann das nicht verändern. Die da oben beschließen, dass jetzt alles nicht mehr funktioniert und ich muss leiden. Und dann wird aus der Politik telegrafiert, aus dem bundesdeutschen Beispiel, die in der Teilzeitdebatte: Darf ich noch Teilzeit arbeiten? Ne? Ist der Fehler, also es wird immer telegrafiert, der Fehler ist bei mir. Es war bei der Heizungspumpe genauso. Darf ich noch Fleisch essen? Darf ich noch Verbrenner fahren? Es wird vermeintlich gefühlt und telegrafiert von der Politik von oben, wie du bist du verkehrt. Und dann sind die Wähler natürlich schlau, weil sie all das natürlich weiter auch mitbekommen. Aber da haben sie große Schwierigkeiten, das ins eigene Leben zu übersetzen. Ne? Wir sind umrankt von Krieg oder von, die meisten Leute finden das Wort Hybrid ja zu groß, irgendwo ist eine dauerhafte Bedrohungslage. Und andererseits verändert sich die Wirtschaft, ich kriege das nicht mehr kontrolliert. Und da, wo dir der Kontrollverlust und der vermeintliche Würdeverlust, also der in der eigenen Person nicht mehr klar ist, dann ist es natürlich, dann ist Nepper, Schlepper, Bauernfänger, Populismus schnell da, weil dann können sie alles behaupten, um diese Dinge quasi wieder, und da sind wir wieder bei der retrospektiven, der retrograden Logik zu sagen, dann kommt Make America Great Again, ein rückblickendes Element wieder drin und dann funktioniert das. Ich glaube, alle Dinge, nehmen wir mal die Teilzeitdebatte, das hätte man zum Beispiel auch systemisch integrieren können. Wir müssen sagen, wir wollen, dass wir als Land wieder leistungsfähiger werden. Dafür brauchen wir Arbeitskräfte, die wir auch umschulen, die wir auf neue technologische Realitäten vorbereiten. Wir wollen Familien unterstützen darin, dass sie sich mit den neuen Realitäten auseinandersetzen können. Das heißt, wir setzen gleichzeitig bei der Schul- und Kinderbetreuung an, um das auszubauen, damit wir ein Auslösen aus der Teilzeit ermöglichen, damit wir Leute dann in neue technologisch unterstützte Arbeitsplätze umführen oder von mir aus auch sagen, wir steuern auf ein Industriesystem hin, was sich immer mehr vom Auto ablöst, immer mehr zu Dual Use. Da brauchen wir Leute, die technologisch und innovativ ausgebildet sind, aber die tatsächlich auch in der Produktion von Hochleistungsdrohnen von bestimmten Systemen leistungsfähig sind. Also das ist eine systemische Erzählung. Dann können Sie von mir aus bei der Teilzeit anfangen, aber Sie müssen dann damit enden, wie das zum dreibeinigen Stuhl beiträgt. Mhm. Und wenn man das nicht tut, und das tut die Politik der Mitte nicht, zurzeit jedenfalls nicht, diese großen Bögen nochmal zu verdeutlichen und die Möglichkeiten aufzuweisen, die sich daraus ergeben, dann machen Sie sich angreifbar für alles, was die Populisten in ihrem Wunderkasten vermeintlich vor sich hertragen.
Was sagen Sie jetzt zu jemandem, der sagt, na gut, in 2 Jahren gibt es wieder einen neuen Präsidenten und dann ist die USA anders aufgestellt, dann braucht man sich keine Sorgen mehr machen?
Also erstes Mal weiß ich nicht, wie sehr das tatsächlich strukturell, ich bin Politologin und keine Hellseherin und würde mich immer aus Wettgeschäften mit Zukünften irgendwo rausziehen. Dennoch ist es noch ein langer Weg bis 2028 und es geht durch das Nadelöhr dieser Midterm-Wahl, die, glaube ich, ein Indiz sein wird, wie stark die Demokratie in den USA schon angezählt ist und was da noch machbar ist. Das ist das eine. Das andere ist, dass dieser Vertrauensverlust, der jetzt existiert und der so eklatant ist, dass der Rückbau des Vertrauens, der so schnell nicht kommen wird, weil der Personalwechsel in der Tiefe und in der Struktur auch in den USA so tief gegangen ist. Ne, die Europäer haben so das Gefühl, fool me once, shame on me, fool me twice, shame. Also sie haben das Gefühl, sie sind quasi alle dem Biden-Spruch hinterhergelaufen, so America is back. Und haben daher und deshalb vergessen zu schauen, was sind denn eigentlich die tiefergreifenden Veränderungen in den USA? Was sind die Elemente, die da bleiben, um da zu bleiben oder die da sind, um da zu bleiben? Und grundsätzliche Dinge, das sieht man jetzt besonders beim Iran-Krieg, die Amerikaner haben überhaupt keine Lust auf Krieg mehr. Ja, und ne, auf diesen Iran-Krieg schon gar nicht. Aber ganz generell, ne, internationales Engagement wird jetzt immer mehr, immer skeptischer gesehen. Weil vor allen Dingen, da sind natürlich die Ziele ungefähr so durchsichtig wie ne, tiefster Schlamm, weil die sich alle 5 Minuten verändern. Aber das ist so, ne, da sind so Dinge, die werden sich auch nicht rückgängig machen lassen. Das heißt, die bessere Einstellung der Europäer ist tatsächlich wirklich zu sagen, wie schaffe ich ein Netzwerk von Partnern, von Alliierten, die ich unterschiedlich nutzen kann, die für mich unterschiedlich nutzbar werden, wo wir eine bessere sequenzierte, aber auf Offenheit und Predictability, Vorhersehbarkeit, Planbarkeit, gestützte Politik entwickle, die als Hintergrund immer noch eine demokratische Basis, ein Rule of Law, eine Rechtsstaatlichkeit mit sich bringt. Das ist viel schwieriger, sich auf einmal so ein Netzwerk, so ein Panoply von Dingen aufzubauen, als zu sagen, na, wir haben ja noch den großen Bruder. Das ist aber jetzt, das tut einfach Not, weil das Binäre wäre, sich dann irgendwie, ne, sich von den USA abzuwenden und sich China zuzuwenden. Damit tun sie sich noch weniger gefallen, als weiterhin im Engagement und Gespräch mit den USA zu bleiben. Und wenn es einen Wechsel gäbe in den USA, dann sind wir dort auf einer neuen Verhandlungsbasis. Und jeder demokratische Präsident täte ein Gutes daran, dann sich von den Europäern tatsächlich sagen zu lassen, was die Europäer brauchen und nicht vice versa.
Wenn wir noch einmal kurz konkret auf den Konflikt in der Ukraine eingehen. Momentan sind die Abhängigkeiten noch da, wie sie eben bestehen. Was bedeutet das für Europa? Wie muss Europa momentan handeln, um die USA weiterhin an die Ukraine weiterhin liefern zu lassen?
Ich glaube, es hilft derzeit jedenfalls, aber das sind ja immer nur kurzzeitige Argumente leider, dass die Ukraine, ne, so wie Donald Trump zu Zelensky sagt, you don't have the cards, aber dann haben die Ukrainer gesagt, Moment mal, wir machen es jetzt eben auch anders, wir kreieren Pain Points für eine russische Bevölkerung, ne, die Anschläge oder die Angänge an die Wildberries Facilities und dann die schluchzenden Stimmen der Russen, die jetzt die Pelzmäntel, die sie aus den Wildberries Lagern verkauft haben, alle verloren haben, also ne, richtige Verluste zu kreieren, die nicht nur menschlich sind, also die nicht auf zivile Ziele gehen, wie die Russen das im Übrigen ständig machen, sondern tatsächlich auf wirtschaftliche Ziele absehen. Und das macht Eindruck in Washington gerade. Aber die Frage ist, reicht das? Wir haben ja jetzt rauslesen können, wie gesagt, ich behandle es immer noch aus eigener Erfahrung mit ein bisschen Skepsis, dass das CIA-Schiff Radcliffe da war, um die Russen zu warnen, sie sollen nicht irgendwelche anderen Teile Europas noch angreifen, weil natürlich schon auch Kampfdrohnen in Rumänien abstürzen und so weiter und so fort. Also die Inkursionen in den europäischen Luftraum sind ja schon da. Auch das im Übrigen zum Teil, glaube ich, gewollte Provokationen der Russischen Föderation. Ich glaube, das Momentum weiterhin zu nutzen, und es schwingt immer hin und her. Ich habe im internationalen Frühschoppen vor 3 Wochen sah es wieder aus, als ob dieses Argument ne, der ukrainischen strategischen Gewinne den Amerikanern so Eindruck machen würde, als würde das reichen, dass und dann aber sagen Witkoff und Kushner einen Besuch in der Ukraine ab, sind aber weiter beim Besuch in Moskau am Start. Also all diese Dinge, da schwingt so viel Unsicherheit mit. Das heißt, dass die Europäer weiterhin zwangsweise, weil es natürlich nicht anders geht, eine amerikanische Militärgüter aufkaufen in dem Umfang des letzten Beschlusses, um sie in die Ukraine zu liefern, ist richtig. Ich finde weiterhin, wir müssten wieder strukturelle Gespräche nochmal über den Taurus aufwenden. Ich meine, wir haben einen Bundeskanzler, der mit dem Taurus wahnsinnig viel Wahlkampf gemacht hat und jetzt redet kaum einer mehr drüber, aber richtige Luftverteidigung ist nach wie vor wichtig. Das wäre im Übrigen auch einer der Hauptassets von Kontinentaleuropa und der NATO, wenn es russische traditionelle Angriffe gäbe, dass wir luftverteidigungsfähig sind. Wir würden uns selber, also ne, die Ukraine haben wir quasi völlig ausgeliefert. Das würden wir uns nie, also ne, will sagen, weil wir nicht ausreichend Luftverteidigung und Jets F-16, F-35, das ist alles nicht genug, das würden wir bei uns nie zulassen. Und dennoch müssen wir mit dem, was wir weiter an die Ukraine liefern, dranbleiben, um, und ich glaube, das ist natürlich jetzt der eigentliche Punkt, weiterhin zu erreichen, dass die Ukraine strukturell, selbst bei Gebietsabtretungen, dort als unabhängig agierender Gewinner, wenn man so will, rausgeht, Mitglied der EU mittelfristig und zwar behende und umgekehrt natürlich auch in meinem Ansinnen Mitglied der NATO, denn keine Armee ist derzeit so vorausschauend, so funktional und so schnell wie die ukrainische Armee.
Über den Konflikt in der Ukraine und was er als Sieg definiert, habe ich dann kurz mit dem ukrainischen Minister für Wiederaufbau gesprochen, Artem Rybchenko.
Well, the victory is the main part of our job as the state to support people, to give the conditions to be as much safe as possible today. Unfortunately, you know that the situation is getting worse with the civilian infrastructure, of course, energy sector, it's upcoming winter period, and for us it's important to give the conditions for people to stay, not to leave the country, and to be safe. And today is the 1st of September, and this is the first day of school season. Mm-hmm. It's always 1st of September by tradition. And even in this special day about children, the Russians keep attacking, keep sending missiles, drones, and so on. So that's what is important for us, mm-hmm. that we stay strong and we don't lose our people.
Ja, und noch ein wenig allgemeiner haben wir uns noch mit Bastian Herre über Krieg und Konflikte ausgetauscht.
Er ist Datenforscher für das Portal Our World in Data. Dort werden spannende Daten zu allerhand Themen gesammelt. Er fokussiert sich in erster Linie auf Menschenrechte und Konflikte. Und von ihm wollten wir wissen, was die Daten über den Sicherheitszustand der Welt eigentlich aussagen. Wenn man die Nachrichten momentan so verfolgt, hat man ja das Gefühl, dass die Welt immer unsicherer wird. Also es gibt verschiedene Kriege in verschiedenen Regionen der Welt. Geben das auch die Daten her oder ist das irgendwie vor allem eine gefühlte Unsicherheit, in der wir momentan leben?
Nee, das ist nicht nur eine gefühlte Unsicherheit. Ich würde sagen, dass die Welt weniger sicher ist als noch vor 10 oder 20 Jahren. Das sieht man auch in den Daten. Also in den letzten paar Jahren gab es deutlich mehr Kriegstote in den letzten 10 Jahren als noch in den 20 Jahren davor. Es gibt auch mehr Konflikte. Also es ist nicht nur die Anzahl der Kriegstoten, sondern es ist auch die Anzahl der Konflikte ist deutlich gestiegen. Und gleichzeitig, wir sehen halt auch einfach sehr viel, sehr große Konflikte überall in der Welt. Also wir sehen einen sehr großen Konflikt um Drogenkartelle in Mexiko. Wir sehen einen großen Bürgerkrieg gerade im Sudan. Wir sehen aber auch die Invasion Russlands in der Ukraine, der Gaza-Krieg, der Iran-Krieg. Also es ist auch geografisch sehr weit gestreut. Insofern würde ich nicht sagen, das ist nicht nur gefühlt, das sieht man sicherlich auch in den Daten.
Gerade wenn man sich die Kriegsberichterstattung anschaut oder die Konfliktberichterstattung, es werden ja oft immer wieder die gleichen Zahlen genannt. Findest du, gibt es Zahlen, die vielleicht zu überbetont werden, wo man vielleicht die gar nicht so viel aussagekräftig sind und andere, die vielleicht, wo mehr Augenmerk drauf liegen sollte?
Ja, ist eine gute Frage. Also meine spontane Reaktion darauf ist zu sagen, dass es wird sehr viel Aufmerksamkeit auf die Daten von gestern gelegt. Also wie viele Tote gab es gestern in der Ukraine? Wie viele Tote gab es gestern in Afghanistan oder im Iran? Und was da häufig bei verloren geht, ist, wie diese Zahlen sich dann halt auch einfach über die Monate oder Jahre, wie beispielsweise in der Ukraine, einfach aufsummieren. Das heißt, man verliert da teilweise, okay, sind es 50 Tote und hier wieder 15 Tote und da 40 Tote. Aber man verliert dann aus den Augen, dass es dann über die Monate hinweg und auch, weil viele Tote zuerst mal nicht berichtet werden, weil man das erst später erfährt, weil das an der Front ist, verliert man das so ein bisschen aus den Augen, dass da wirklich, dass es da sich um Zehntausende oder sogar ein paar Hunderttausend Tote handelt. Also ich glaube, das ist eines so, wo ich verstehe, dass die Nachrichten natürlich sich auf die neuesten Ereignisse konzentrieren, aber so der größere Kontext geht dabei ein bisschen verloren. Das ist eine Sache. Und der andere Fokus ist schon, und den haben wir in unseren Daten auch, und das ist auch verständlich, dass der Fokus immer sehr so auf Kriegstoten ist. Kriegstoten kann man relativ leicht noch bestimmen. Also man hat ein besseres Gefühl zu wissen, okay, diese Person ist jetzt gestorben und man weiß, okay, es hatte mit dem Krieg zu tun. Aber andere Zahlen, glaube ich, vermitteln dann auch wieder nochmal ein besseres Gefühl dafür, wie das Ausmaß von diesen Konflikten ist. Also wenn man sieht, dann teilweise, gerade im Sudan sind die Kriegstotenzahlen sehr unsicher. Ja, also man weiß, es sind definitiv in den Zehntausenden. Aber wie hoch die genau sind, ist sehr schwierig zu erfassen, auch gerade weil es eben Kriegsgebiete sind. Aber wir wissen, es gibt Millionen Flüchtlinge, also wirklich Millionen und Millionen Flüchtlinge. Und ich glaube, das ist auch teilweise nochmal ein stärkerer Ausdruck davon, wie konsequenzenreich diese Kriege sind. Also klar, in der Ukraine gibt es auch viele Flüchtlinge, das sieht man ja auch in anderen europäischen Ländern. Aber ja, ich glaube, insbesondere Flüchtlingszahlen sind nochmal ein sehr wichtiger Indikator, der häufig nicht so sehr Aufmerksamkeit findet in der Berichterstattung.
Du beschäftigst ja auch mit Daten zu Menschenrechten. Wie erfasst ihr Menschenrechtsverletzungen, beziehungsweise geht das immer einher mit Kriegsgebieten oder wachsen vielleicht auch Menschenrechtsverletzungen außerhalb den großen Konfliktherden, die wir eh kennen?
Die Frage ist auch immer, wie groß man die Perspektive fasst. Also selbst auch da, wenn man die letzten 10 oder 20 Jahre anschaut mit Konflikten, sagt man, okay, die Welt ist heute weniger friedlich, als es vor 20 Jahren war. Aber wenn man einen Schritt weiter zurücknimmt und sagt, da ist die Welt heute friedlicher als zu Zeiten des Kalten Krieges, muss man definitiv sagen, ja, die Welt ist immer noch deutlich friedlicher. Man muss immer noch auch vergegenwärtigen dabei, dass natürlich der Kalte Krieg war geprägt von riesigen Konflikten, also zwischen Iran und Irak, der Vietnamkrieg, der Koreakrieg. Es waren extrem große Konflikte, die noch viel, viel größer waren als die Konflikte, die wir heute sehen. Also klar, Ukraine-Krieg und manche Konflikte kommen in die Nähe, aber davon gab es einfach noch mal mehr zu dem Zeitpunkt. Also die Welt ist heute friedlicher, als es vor 50 Jahren war. Das muss man auch sagen. Und ich glaube, da ist es auch mit Menschenrechtsverletzungen ähnlich. Menschenrechtsverletzungen und die Menschenrechte sind heute deutlich besser geschützt, als sie das vor 50 Jahren war. Wie das jetzt über die letzten 10 Jahre aussieht, das ist ein bisschen uneindeutlicher. Da kommt es auch darauf an, na, schaut man sich quasi, gewichtet man quasi große Länder mehr, oder schaut man sich alle Länder quasi gleich an, ja, und dann zählt ein kleines Land wie die Schweiz gleich viel wie ein Land wie Indien, wo es einfach 1,4 Milliarden Menschen gibt. Allgemein zeigt es das schon auch in die Richtung, dass Menschenrechte in den letzten paar Jahren weniger geschützt sind, als es auch noch vor 20 Jahren der Fall war. Es ist immer noch deutlich höher als vor 50 Jahren. Und jetzt mal deine erste Frage zurückzukommen, wie wissen wir das überhaupt? Das ist natürlich, da muss man einen anderen Ansatz wählen, weil Medienberichterstattung ist schwieriger quasi umzudeuten in die Anzahl der Menschenrechtsverletzungen. Da gibt es teilweise Bemühungen, das quasi auch zu quantifizieren und Daten dazu zu erheben, indem man beispielsweise Berichte von Amnesty International auswertet und sagt, okay, weil sie auf Grundlage von diesen ganzen Berichten quasi geht es hoch oder geht es runter. Das ist eine Art und Weise zu machen. Ein anderen Ansatz, den ich persönlich für mindestens genauso gut halte, ist es über Expertenumfragen zu machen.
Vielleicht abschließend noch, gibt es Bereiche, wo ihr seht, dass es so ein gefährliches Halbwissen gibt oder wo es irgendwie gesellschaftlich verbreitet irgendwie Meinung gibt, ob eben die Welt sicherer wurde oder weniger oder andere Bereiche, die ihr ganz klar mit anhand eurer Daten quasi entkräften könnt?
Also allgemein denke ich schon, dass selbst wenn Leute irgendwo falsch liegen, dass es auch immer wieder gute Gründe gibt, warum sie das denken. Also ich zögere so ein bisschen damit, so Leute zu sagen, Leute sind schlecht informiert. Es gibt immer gute Gründe, warum sie es denken. Gleichzeitig denke ich schon auch, dass Leute häufig falsch liegen. Deswegen habe ich auch den Job, den ich habe, weil ich denke, okay, man kann ihnen mehr Informationen geben und damit ihnen besseres Wissen vermitteln. Ich glaube, das, was wir heute schon besprochen haben, ich glaube, wenn man Leute fragt, denken sie sich häufig, alles wird schlechter. Und ja, es ist so. Leider, insbesondere in den Bereichen, über die wir heute geredet haben, wenn es um Demokratie, Menschenrechte geht, um Krieg, das hat sich in den letzten 10 Jahren verschlechtert. Das heißt, da liegen die Leute auch richtig, wenn sie das denken. Ich glaube, häufig ist es dann doch so, wenn man halt einen Schritt zurück macht und sagt, wie sieht es von 20 Jahren aus und vor 30 Jahren, ich glaube, da ist die Erinnerung dann teilweise berechtigt, dass es besser war, aber teilweise auch nicht. Ja? Also häufig war die Vergangenheit einfach schlechter, als man das heute denkt. Das ist auch wieder verständlich, ne? Das ist, glaube ich, auch so eine psychologische Dynamik, die bestätigt wurde. Man kann sich an die positiven Sachen mehr erinnern als an die negativen Sachen. Aber sehr häufig ist es so, wenn man 50 Jahre, geschweige denn 100 Jahre in die Vergangenheit zurückgeht, steht es um die Menschheit deutlich schlechter, als das heute der Fall ist. Also ein Beispiel, auf das wir uns immer fokussieren, ist ein bisschen Kindersterblichkeit. Ja, und dann gibt es quasi die Aussage, unsere Kernaussage, ja, die Welt ist schlimm, die Welt ist besser, die Welt kann besser sein. Ich glaube, die Aussagen gilt für viele Bereiche. Also wenn man sich anschaut, die Kindersterblichkeit historisch gesehen vor 100 oder 200 Jahren war 50%. Also die Hälfte aller Kinder sind vor dem 5. Lebensjahr oder vor dem 15. Lebensjahr gestorben. Die Kindersterblichkeit ist viel, viel niedriger heutzutage. Es ist ein Bruchteil davon. Aber klar, das bedeutet immer noch, dass jedes Jahr Zehntausende Kinder im jüngsten Alter sterben. Das ist also immer noch schlimm. Aber gleichzeitig, wir sehen auch, dass Länder hier in Europa beispielsweise eine noch viel niedrigere Kindersterblichkeit haben, als es der globale Durchschnitt ist. Und ich glaube, das sind wir für sehr, sehr viele Bereiche. Insofern, viel unserer Berichterstattung ist, den Leuten zu vermitteln, hey, alle drei Aussagen sind gleichzeitig wahr. Ja? Also früher war es schlimmer, als es heute ist. Wir sind heute in einer besseren Situation, als es ist. Aber es kann auch immer noch mal besser sein.
Ja, und das war es auch schon wieder von Bastian Herre.
Und schweren Herzens auch von uns. Ein Schmankerl haben wir aber noch für Sie.
Ja, richtig. Weil bevor wir uns verabschieden, wollen wir noch auf ein hübsches Projekt hinweisen, das hier seit ein paar Tagen läuft.
Genau. Jakob Detering, Chef vom Impact Hub, hat mit freundlicher Unterstützung von KI alle Talks analysiert, die hier in den vergangenen Tagen so abgehalten wurden. Da wird ja sehr viel gesagt in Albach Und zum Schluss soll das Ganze in einen ganz konkreten Output fließen, der die Forumswoche überdauert.
Alpbach ist ein ganz toller Ort zum Reden und Reden ist wichtig, aber uns geht es gerade auch als Impact Hub immer darum, auch ins Tun zu kommen und in Lösungen zu denken. Und deswegen freut es mich sehr, dass wir hier die Solution Hour hosten dürfen, während der Conference Days jeden Tag 12.30 Uhr, eine Stunde lang. Wir bespielen vier Themen über diese vier Tage: Security, Finance, Climate und Democracy, und nehmen in diesen Stunden jeweils eingangs einmal einen Rückblick auf das, was bereits im Forum diskutiert worden ist. Dazu nutzen wir KI, das ist ganz spannend. Wir sammeln quasi aus all den Recordings der Sessions, aus dem, was sozusagen auf der Website auch entsteht, aus all den Inputs, die wir online finden, aggregieren wir quasi die Inhalte und bespielen damit sozusagen oder triggern damit die Gespräche dann während dieser Stunde. Und dann geht es sehr interaktiv weiter, wo die Teilnehmenden der Gruppe dann konkrete Lösungen entwickeln. Und am Freitag werden wir dann im Abschlusssession, die große Abschlusssession des Forums, das gemeinsam nochmal zusammentragen und ein Manifesto erstellen, das sozusagen die Outputs dieses Forums nochmal konkret verschriftlicht. Und die Idee dahinter ist wirklich zu sagen, ja, Reden ist wichtig und ins Gespräch kommen, aber wir müssen auch schauen, was passiert eigentlich dann nach diesem Forum, wie gehen wir da wieder nach Hause und setzen das in die Tat um, und darum geht es uns.
Ja, coole Sache, würde ich sagen. Für mich hat sich das Ganze jetzt irgendwie so angefühlt, als hätte das Forum erst begonnen und jetzt ist es irgendwie schon wieder vorbei.
Ja, die Zeit vergeht ja wie im Flug. Wir hoffen, Sie haben die Woche mit uns genossen.
Für uns war es definitiv ein Erlebnis.
Genau, und das war es jetzt wirklich mit unserem Kongressjournal aus Alpbach. Hoffe, Sie hatten mit uns ein paar enlightening Moments.
Wir machen uns jetzt langsam ready für die Wanderung auf den Krattelspitz.
Endlich.
Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Und Servus
aus Alpbach.
Was in Alpbach wichtig ist. Das Kongressjournal zum Hören in 5 Teilen.
Eine neue Herausforderung.
Dieser Pressepodcast wird unterstützt von der Erste Group und der Vienna Insurance Group.